Literaturfunk, zu Gast im Studio Professor Friedrich Kittler. Wir sprechen über Thomas Pynchon. Thomas Pynchon entzieht sich seit Jahrzehnten den Medien. Man kennt nur ein Foto von ihm als junger Mann. Das müsste Ihnen eigentlich sympathisch sein.
Inzwischen gibt es ein bisschen mehr. Also, sie haben ihn erwischt in den Straßen von Manhattan. Er holt seinen achtjährigen Sohn in meiner Einschätzung ungefähr von der Schule ab und bringt ihn der Mutter wieder zurück. Und er muss auch sehr, sehr umgänglich sein. Er hat seine Literaturagentin geheiratet und die Literaturagentin hat lange Zeit für Michael Naumann gearbeitet. Und das war Michael Naumann, als er noch Chef von Random House in New York war, noch nicht Kultusminister oder dergleichen und Zeitherausgeber, zu Weihnachten bei Pynchons eingeladen, zum Weihnachtsgansbraten oder was weiß ich. Und deshalb wussten wir schon seit geraumer Zeit, bevor Against the Day auf Englisch herauskam, dass zu uns aller Freude eben der Roman über Godzilla, dieses japanische Monstrum, hintangestellt ist in der Lebensplanung oder damals war hintangestellt. Und es handelt sich in Wahrheit, so hat Michael Naumann das referiert, um den Roman, um eine russische Physikerin, die nach Göttingen ginge, um Quantenphysik und dergleichen zu studieren. Aber das war natürlich das leicht irrige Missverständnis von Naumann selber. De facto ist es eine russische Mathematikerin und die geht nicht zu den Quantenphysikern, um John von Neumann nach Göttingen, sondern eben um mit David Hilbert ein entscheidendes Gespräch zu führen. Das Gespräch hat bestimmt nie stattgefunden, aber es ist hinreißend, wenn der Autor eben nicht bloß jetzt in dem Sinn von Kolonialgeschichte und Globalisierung ein weltweites Netz spannt, sondern auch die Mathematikgeschichte sehr deutlich ins Zentrum stellt. In Gravity's Rainbow dominiert er wahrscheinlich eher noch die Kriegsgeschichte und die Technikgeschichte, Mediengeschichte. Und jetzt ist es wirklich eine Verschränkung zwischen Mathematikgeschichte und Kosmologie oder Physik. Im Zentrum des Romans hätte ich gar nicht Pynchon zugedacht, dass er, ich wollte nicht sagen, vertraut, zugemutet, dass er noch so radikale Probleme sich stellt und neue Probleme auftischt. Ich möchte das gerne ein bisschen erläutern, weil ich das für einmalig halte in der Romanliteratur. Ich meine, die Probleme der Kolonialisierung, die hat der Kotzi auch wunderschön und nobelpreiswürdig beschrieben, aber die Probleme der Primzahlverteilung, an denen rüttelt wirklich nur Thomas Pynchon und lässt eben seine Mathematikerin David Hilbert fragen, ob nicht vielleicht die Verteilung der Primzahl innerhalb der ganzen Zahlen etwas über das Universum aussage. Also die ganz moderne Mathematik und Physik kommen ja immer mehr der Idee oder der Hypothese nahe, dass in kompliziertesten mathematischen Gebilden oder schwer berechenbaren mathematischen Gebilden eben sich etwas über die Welt selber sagt, im Sinn eines Code. Und dann sieht man vielleicht, wie die Fragen der Kryptographie und des Geheimen bei Pynchon sich jetzt immer mehr vertiefen, auch in Richtung einer zahlentheoretischen, also sehr grundstürzenden mathematischen Teildisziplin. Dass diese tolle Mathematikerin, nachdem sie lesbisch und heterosexuell und so weiter und am Ende dann zur Mutter wird und von dem mathematischen Tun und Treiben wieder ablässt, das ist Pynchons Einverständnis mit dem Leben als Leben wahrscheinlich am Ende. Und ich habe das aber auch fälschlich zu sagen, es sei Against the Day kein kriegsgeschichtlicher Roman, es ist eine ganz präzise Vorbereitung des Ersten Weltkriegs vom Berliner Kongress, also der Verteilung des Balkans zwischen die Beutejäger, die der Türkei, dem Osmanischen Reich, den Balkan abknapsen, bis zum Ersten Weltkrieg an der Flandernfront und bis zum Nachkrieg. Ich habe das, als ich es beim zweiten Mal gelesen habe, habe ich einfach den kleinen Blödsinn neben mich gelegt und immer neben den Romanen. Ging haarscharf auf, aber es ist so schön, eben auch wieder enkodiert, verschlüsselt, wie die Primzahlverteilung, dass der normale Leser auch große Freude dran hat, ohne das überhaupt mitzukriegen, mit welcher Präzision er die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs erzählt wird. Und das Ganze hat ja wiederum, ist ja nicht Kriegsgeschichte um der lieben Kriegs- oder bösen Kriegsgeschichte willen, sondern es soll ja letztlich erklärt werden, wie erst nach dem Ersten Weltkrieg die Arbeiterklasse wirklich erfolgreich in den Kapitalismus und die Einfamilienheime integriert worden ist und dass deshalb eben aus einer prärevolutionären, vorrevolutionären Situation sich dann die zwei Orthodoxien eben des Kapitalismus und des Leninismus ausgebildet haben und dass deren unheilige Allianz eben den Anarchismus als das, was Pynten am eigentlichsten interessiert, kaputt gemacht hat. Der wird in Barcelona im Roman zu Grabe getragen. Der Anarchismus, also die Freiheit.
Also nicht die Sozialdemokratie hat die Arbeiterklasse in den Kapitalismus integriert, sondern die Möglichkeit, Eigenheime zu bauen.
Ich glaube, das hat der Kapitalismus mit fleißiger Beihilfe der Kautskys und der Sozialdemokraten schon auch selber betrieben, die Integration.
Was ist das Spannende am Anarchismus für Thomas Pynchon?
Im Roman ist der Anarchismus die Gegenmaßnahme gegen die Ausbeutung der Arbeiter in den Uran- und Silber- und anderen Minen in den Rocky Mountains. Oder der Anarchismus ist als berühmter Latismus von dem Lat hergeleitet, den Maschinenstürmern in Manchester 1820, den er ja ein großes Denkmal gesetzt hat. Is it okay to be a Latted? Einer der wenigen Essays, die Pynchon einfach im New York Times Literary Supplement untergebracht hat. Das ist eine klare 68er Drogen- und linke Position, die er unbeirrt festhält. Also ein richtiger konservativer Linker, so würde man politisch sagen. Und es geht manchmal auch schief, ich finde. Vineland, der Anti-Reagan-Roman, ist eben viel zu sehr ein Anti-Reagan-Roman, als dass er über die Dauer hinweg Bestand hätte.
Also die Scheibe springt zum Anfang.
Ja. Aber es ist, am Anfang träumt er eben von Brieftauben, von Messenger, Doves, glaube ich, im englischen Text, die eben nur noch im Traum ankommen und das ganze Band nach Europa eben zerschneiden. Das ist ein vollkommen nur USA-Roman, das macht ihn auch so arm. Also Pynchon gewinnt dadurch, dass er Szenen in St. Helena spielen lässt und Szenen in Südafrika, und das denke jetzt an Mason und Dixon. Und der Kenntnisreichtum ist eben erschütternd, wenn man bedenkt, wie flapsig alle anderen schreiben und wie schludrig sie recherchieren. Außer Daniel Kehlmann, der ja aber auch extra Mason und Dixon mitten in der Vermessung der Welt ein Denkmal gesetzt hat. Maskelyne, Mason und Dixon sind die drei, in dieser Reihenfolge werden die drei großen Astronomen der Royal Society in London aufgeführt, und auch genau das ist eben das große Thema von Mason und Dixon. Also er hat es gelesen und hat sich sozusagen ein Vorbild dran genommen, dass die Dinge in den Romanen stimmen müssen, wenn sie triftig sein sollen. Es geht natürlich nicht auf der Mikroebene geht es natürlich nicht. Ich, der Usedom, wie meine Westentasche kenne, ich hatte irgendwie an der Peenemünde-Beschreibung eine ganz empirische Kritik, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, er macht die Dünen viel zu hoch. Und das zeigt halt, dass er sein Baedeker Usedom und Norddeutschland gut gelesen hat, aber ein bisschen fantasiert hat. So wird es auch den Leuten in Alexandria gehen, den Ägyptern, die seine Alexandria aus der Zeit der Fashoda-Krise, also 1898, ganz genau nachrecherchieren.
Können Sie unseren Lesern erklären, was in Peenemünde passiert ist? Sie waren vor Ort, Sie haben Peenemünde besucht. Im Roman von Thomas Pynchon taucht es auf.
Ich meine, ich habe meine ganzen Sommerferien als Kind da verbracht und es war ein kriminelles Schweigen.
Ein kriminelles Schweigen?
Überall, also es gab mehr Autobahnen als in ganz Sachsen und die waren alle von der Royal Air Force zerbombt und niemand hat uns irgendwie ein Wort erklärt, was das eigentlich ist, und in den meisten Wäldern durften wir nicht spielen von den Bomben und Sachen.
Und Sie wussten, was dort war?
Ich habe das dann... Als ich dann deutsche Kriegsgeschichte gemacht habe und Literatur und Krieg hatte ich in meinem letzten Freiburger Seminar, dann haben wir doch Gravity's Rainbow, damals noch nicht gelesen. Doch, ich kam aus Berkeley zurück und ein Freund, der in Stanford Germanist war, hatte mir das geschenkt, Englisch. Und mein Englisch war viel schlechter als das von Pynchon, dann habe ich es gelesen und gleich im Jahr drauf Naja, genau, im Jahr darauf habe ich Literatur und Krieg angekündigt.
In Peenemünde haben die Nazis...
Und haben die Nazis, kann man nicht sagen, hat die Wehrmacht.
Hat die Wehrmacht?
Die Wehrmacht hat nämlich den Auftrag an Werner von Braun schon 1931 erteilt. Und das hat die Reichswehr, die zur Wehrmacht gewordene Reichswehr, hatte Probleme mit dem Versailler Vertrag und durfte keine schwere Artillerie bauen und vor allem keine schwere Bertha von Krupp, die auf 80 Kilometer Entfernung oder mehr erfolgreich Paris beschossen hat im Ersten Weltkrieg, und das wurde den Deutschen verboten. Und dann kamen die kleinen Raketenbastler aus Berlin-Reinickendorf, und die Reichswehr war ja fantastisch in ihrer Qualifikation, und Oberst Becker, der dann Selbstmord begangen hat unter Hitler, war ein General, hat sofort das Potenzial erkannt, eine Raketenwaffe einzusetzen anstelle einer veralteten und aufgeblasenen Artillerie. Und Hitler wollte das gar nicht einsehen im Grunde, sondern hat weiter zum Beispiel für die Belagerung von Sevastopol auf der Krim das größte Geschütz gebaut, das bauen lassen, das je gebaut wurde. Irrsinnige Probleme. Die haben wochenlang gebraucht, um auf Sonderschienen das hinzufahren. Und deshalb wollte er die V2, oder die, erstmal hieß das A4, Aggregat 4, V2, also es war eben die allererste in die Stratosphäre eintauchende und sich selbst steuernde Flüssigkeitsrakete, und ist ja dann von Werner von Braun für die amerikanische Weltraumprogramm weitergeführt worden. Die haben es ja nicht daran geschert, dass er pro forma mal kurzfristig in SS-Uniform gesteckt worden war, derselbe Himmler hat ihn auch sofort 3 Tage und Nächte lang gefangen gesetzt. Und das Lustige war, dass eines der wenigen Details, die bei Pynchon nicht stehen, ist, dass Hitler sehr unwillig war, dass Peenemünde, das war das teuerste Programm, das die ganze Wehrmacht gefahren hat. Also ein Millionenprogramm, unglaublich. Und er war erst begeistert und überzeugt, als ein vermutlich von Walter Bruch gedrehter Farbfilm, glaube ich sogar, ich kenne nur eine Schwarz-Weiß-Version, von dem erfolgreichen Start vom 3. Oktober 1942 ihm gezeigt wurde. Und dann hat er angefangen, das zu fördern, war aber für die Kriegsentwicklung dann entschieden zu spät.
Also Thomas Pynchon recherchiert ja natürlich sehr viel mit Sekundärquellen. Er war nicht selber in Peenemünde, Sie sagen auch in Ägypten wahrscheinlich war er nicht.
Er hat ein Baedeker-Fanatiker.
Baedeker-Fanatiker.
Weil er auch die historischen Städte eben braucht. Nicht Alexandria so im Kopf zurück von 1965, wo der Roman ungefähr geschrieben wurde, der erste wie V, sondern das stimmt dann immer. Aber Sie wollten etwas fragen und sagen.
Ich würde was fragen wollen. Und
zwar, gerne.
Sie haben gesprochen von den Raketenbastlern in Reinickendorf. Ist Kurt Mondaugen so eine Figur?
Nein, das ist eine der schönen hineingezauberten Figuren.
Ja.
Den hat es nie gegeben.
Nee, das ist klar, dass es den nicht gegeben hat. Aber das ist doch so eine Figur, die uns ja auch in mehreren Pynchon-Büchern begegnet.
Ja.
Und die im Grunde diese Geschichte nachvollzieht. Also er ist schon bei den ersten Raketenstarts dabei, er interessiert sich für die Techniken, er möchte etwas bauen und wird dann dadurch mit integriert in das ganze Raketenprogramm. Und am Ende kommt er sogar in Dora 2 an, wenn ich mich recht erinnere. Ist das so ein... Nee, war er nicht dabei?
Nein. Nee. Der Böse, der Pögler. Mondaugen, würde ich sagen, Ron ist eine... Das kann man schwer erklären. Mondaugen ist der Raketenmystiker des Romans und sieht sozusagen die beiden Pole oben und unten in der Mitte versöhnt und denkt dann vom Anode und Kathode sind dann durchs Gitter auf Null gebracht, Wechselstromstruktur, und der Mensch muss dieses Gleichgewicht finden, und dann gibt es das Mondaugensche Gesetz, dass die Substantialität, so sagt das nicht, aber dass die menschliche Größe direkt proportional zur Bandbreite in der Zeit sei. Und das sagt Mondaugen natürlich über sich und über sein Romancier. Also je mehr Zeit und Geschichte man in sich integriert hat im Laufe des Lebens und in Balance gebracht hat, desto tiefer lebt man. Und das ist natürlich das genaue Gegenteil der amerikanischen Vergesslichkeit, die sonst die Romane immer so gern bestimmen. Dort spannende Romane, die auf der letzten Seite vergessen, was er auf der ersten als Prämisse dargestanden hat, findet man so oft. Ich habe früher gesammelt solche Schwachsinnsromane. Einen gab es, der fing an, das ganze große Komplott mit Rosenkreuzern und Illuminaten und allen anderen Verbrechern, die natürlich auch bei Menschen mal eine Rolle spielen, Das fing an irgendwo in Oberfranken, also in Bayern, und spielte in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, wie man heute schon wieder sagen muss. Und der erste Tote, den gab es, das war der Besitzer einer Kette von lauter Privatradiostationen in Oberfranken. Da schnuck man sich als deutscher Leser gleich mal an den Kopf, weil die Amerikaner den großen Wert drauf gelegt haben, dass es kein Privatradio und Fernsehen in Deutschland gibt. Aber es wird eben immer grundsätzlich beim dummen amerikanischen Romancier eine Projektion gemacht, die ganze Welt den US-Verhältnissen einfach unterschiebt. Und da das ja auch die Politik einiger amerikanischer Regierungen war, ist das so entsetzlich. Man muss Pynchon, ich denke, es ist ein großes Verdienst von Pynchon, dass er in bester Liebe zu seinem Land eben auch gegen sein Land oder gegen die Politik und die Finanzsysteme seines Landes anschreibt. Das wagen auch viele Leute nicht. Ich hatte früher so Zettelkästen, wer sagt was am ersten und so weiter, als ich Student war, und wer hat den Mond zum ersten Mal rot genannt und zum ersten Mal silbern. Alles Leichenberge nicht mehr zu schreibender Bücher sozusagen von Friedrich Kittler. Ein bisschen schade drum um die Zettelkästen. Ich war nicht so fleißig wie Pynchon, wie Luhmann, der sich das vorgenommen hat und alle seine Zettelkästen zu Büchern gemacht hat, sondern. Und also ich wollte aber jetzt, ich komme jetzt ins Abschweifen, ich wollte sagen, dass so seit 2000 liest man das in den Rezensionen der FAZ oder bei den beiden Brüdern Heidenreich, dass halt ein exponentielles Wachstum, die auf Prozentzahl Zunahme des Bruttosozialprodukts Jahr für Jahr auf über Jahrzehnte hinweg, dass das natürlich nicht geht, schon mathematisch nicht, weil das nämlich eine Exponentialfunktion ergibt, das steht schon in Gravity's Rainbow und wird aufgrund der Vergesslichkeit der weltweiten Leserschaft in Ergänzung zu nochmal ausführlich wiederholt. Und dann kommen all diese Modelle von Marcel Mauss und Geben und Nehmen schon als Gegenmodell hinein, weil nur so eine Ökonomie halt auf Dauer stellbar ist, eine der beide Seiten nehmen und beide Seiten geben, aber nicht die eine, die andere ausraubt. Es trifft eben auch nicht nur die Ausbeutung, Exploitation, wie das Karl Marx genannt hätte, sondern betrifft eben auch die Rohstoffe dieser Erde. Also ganz explizite Kritik in Gravity's Rainbow. Man fördert Erdöl, um noch mehr Erdöl fördern zu können. Und die FAZ ist einfach unfähig, die von heute ist einfach unfähig dran zu denken, dass der Wiederanstieg des Ölpreises seit ein paar Monaten vielleicht nicht mit Finanzspekulationen zu tun hat, sondern mit dem knapper werdenden Rohstoff.
Aber in der Finanzkrise hat die Regierung zuerst die Maßnahme erlassen, mehr Autos kaufen. Das soll für den Umweltschutz gut sein, sagt man.
Der SPD muss man näher hin spezifizieren, hat diese Idee gehabt.
Abwrackprämien.
Autos fürs Volk, Volkswagen vielleicht wieder. Mhm. Ja, die Wirtschaft ankurbeln, wenn die Autoindustrie läuft, dann läuft doch alles andere.
Ja.
Aber etwas, was Pynchon so sehr ausmacht, denke ich, ist doch, dass er zum einen mit profunden historischen Kenntnissen aufwartet, mit einer großen Kenntnis von Geschichte, Literatur, als auch so etwas wie Philosophie, aber dass er eben keine Geschichtsbücher schreibt, sondern er schreibt ja Romane. Das heißt, er schafft Figuren, die sich durch die Geschichte hindurcharbeiten, die von ihr getroffen werden, die von ihr versehrt werden und die in der Geschichte selbst ihre Geschichten erleben. Und das verschränkt sich alles und er schafft ein großes Bild von der Welt. Sie hatten vorhin von Welthaltigkeit gesprochen. Was ist das, was die Welthaltigkeit in Pynchons Romanen ausmacht?
Ja, das haben Sie schön gesagt. Das ist eben keine normale Geschichtsschreibung, wie sie seit Herodot zwischen Männern und Frauen und seit Thukydides nur noch zwischen Männern spielt, sondern es ist immer mit Erotik und Liebe und Tod verknüpft. Und deshalb auch die mondaugische Formel, dass eben jeder einzelne von den Romanfiguren, aber auch jeder einzelne von uns Lesern und Schreibern den Auftrag hat, so viel Zeit wie möglich zu umspannen in der kurzen Short and Happy Zeit unseres Lebens. Das war ein Hemingway-Zitat für die das nicht mehr kennen. Short and Happy Life of Francis McCamber. Das sind halt, für mich sind das einfach maßstäbliche, buchstäbliche, maßgebliche Figuren und ja, aber andererseits, weil es so lebendig und menschlich ist und auch manchmal grotesk und komisch und dann wieder so traurig, die aber immer noch gut vermittelbar sind. Michel Foucault hat mal gesagt, es gibt Leute, über die man schreiben kann, Leute, mit denen man schreibt und Leute, die hinter jedem Satz bei einem selber stehen und über die kann man eben nie mehr so öffentlich reden und schreiben. Damit hat Foucault Heidegger gemeint, dass Er würde nie eine Zeile über Heidegger schreiben, weil das so unendlich prägend für ihn gewesen wäre. Und deshalb hat er lieber über Nietzsche geschrieben, weil das leichter ist. Und so ähnlich kann man sagen, man lässt sich leichter von Thomas Pynchon inspirieren und gibt auch diese Faszination weiter. Aber das mit Heidegger ist schon eine ganz schwierige Sache, vor allem weil man dann in den Jargon zum Fallen droht. Und also ich denke, für meine Generation hat Pynchon das sozusagen die letzten Worte gefunden und deshalb gebührt ihm dieser Nobelpreis, und solange er noch lebt. Vielleicht, man kann den Spieß auch umkehren und sagen, alle Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die für meine Zeit und meine Generation prägend waren, aber nicht nur prägend, sondern eben auch dauerhaft, im Unterschied zu Max Frisch oder Günter Grass. Ich meine, also es ist ein großes Glück, dass Ingeborg Bachmann keinen Nobelpreis bekommen hat.
Bertolt Brecht hat auch keinen Nobelpreis bekommen, das ist kein Glück.
Das interessiert mich nicht weit. Brecht ist momentan so, ich würde keine, warum soll ich überhaupt Brecht noch lesen? Das zwingt mich immer Fritz Radatz dazu. Das ist, nein, ich meine jetzt Bachmann, Borges und Nabokov.
Die gehören auf die Liste der verteilten Nobelpreise, die eigentlich einen verdient hätten.
Ja.
Und die sind tot, im Gegensatz dazu lebt Pynchon noch.
Genau.
Und eigentlich sollte er den jetzt mal bekommen.
Ja.
Weil wenn jemand Welthaltigkeit in seinen Werken hat, dann ist das Pynchon.
Und es ist an der Zeit, weil er, glaube ich, 1939, 1937 ist schon geboren, nicht? Ja. Übrigens am 8. Mai.
Am Tag der Befreiung.
Ja, oder der Kapitulation, wie man das nun nimmt. Pynchon lässt das ja auch sehr offen in seinem Roman.
Was kann man über...
Befreiung heißt bei Pynchon im Gravity's Rainbow einfach der kurze Sommer der Anarchie, um ein hübsches Buch von Enzensberger anzuzitieren, dass eben die Zone, solange sie noch nicht administrative Strukturen bekam, als Ostzone oder sowjetische und amerikanische und so weiter, eben ein Zauberreich der Freiheit und der Wildnis war, mitten in Europa und mitten in Hightech.
Ein Reich, auf dem Schiffe die Oder entlangfahren und wilde Feste feiern, in denen Slothrop im Schweinekostüm unterwegs ist. Ja. Dazu gibt es ja auch eine schöne Anekdote, die Sie mal erzählt haben, wie Pynchon sich mit Schweinen beschäftigt, um diese Schweinegeschichte zu schreiben.
Ja, das war eine Seagull, hieß der, glaube ich, aber nicht zu wechseln mit dem anderen Seagull, der sich so gegen die Poststrukturalisten in Amerika ausgelassen hat, so grob ordinär. Und dieser Seagull war ein Freund in der kalifornischen Zeit, dem angeblich Pynchon die Frau ausgespannt hatte, und das ist dadurch recht, dass er eben über einen Autor, der nichts über sich rauslassen will, eben ausgerechnet im Playboy oder im Penthouse eben eine Geschichte geschrieben hat, wie Pynchon für das Schweinekostüm eben eine Strandhütte in Malibu, bei Los Angeles, eben die ganze Hütte war voller Fachliteratur über das Schwein als Schwein als solches. Und also die Sorgfalt kam in diesem Artikel eben so raus, dass es sich fast monoman in erstmal Kenntnisse aneignet, in den wildesten Gebieten, wo ich nie, wenn ich eine Novelle schreibe, würde nie dran denken, erstmal die Fachliteratur über das Schwein zu lesen. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Das haben wir ja besprochen, dass so viel. Die Welthaltigkeit ist vielleicht eben noch nicht genug gesagt. Sie bringen mich jetzt durch die Schweinefrage weiter zu dem Statement, dass man richtig lernt bei Pynchon. Die Dinge, die man einfach nicht wusste vorher, und das passiert ja bei Kafka nicht. Das sind einfach wilde Fantasien von Strafkolonien, die irgendwo gebaut und gemacht worden sind. Die einen sagen, es ist die Nähmaschine, die anderen sagen, es ist Schreibmaschine, die anderen sagen, es ist irgendein Arbeiterversicherungsgerät in der Strafkolonie bei Kafka. Man kommt ja nicht dahinter. Wenn man bei Pynchon hinter was nicht richtig kommt, dann ist es meistens eine heiße Spur. Also zum Beispiel die.
Aber wenn man wie Franz Kafka ein besonderes Ereignis oder viele besondere Ereignisse unabhängig von der konkreten historischen Zeit, in der sie spielen, konzentriert darstellt, kann man auch sehr viel Welthaltigkeit.
Ich finde überhaupt nicht, langweilt mich total. Ich halte es nicht aus zu lesen. Was kann ich? Also ich halte es aus, so eine kurze Erzählung wie die Verwandlung zu lesen oder mich über den Gesang, das Schweigen der Sirenen maßlos zu ärgern. Aber ich habe das Schloss zu lesen oder den Prozess, das habe ich immer meinem Bruder überlassen müssen. Nicht so langweilig und so unerotisch wie nur irgendwas. Was interessiert mich, diese albernen Spiele unter dem Wirtshaustisch mit diesen zwei, drei Kellnerinnen. Und warum heißt der Kerl K. und nicht Kafka oder nicht Klepp, nicht Slosrock oder ich weiß das alles nicht. Das ist alles eine klassische Moderne, mit der meine ganze Jugend versaut worden ist, von wohlmeinen älteren Freunden, Lehrern und der gesamten versammelten Presse. Also, es haben so wenige von diesen, die sind kaum mehr bekannt heute und werden nur noch von altmodischen Herren und Damen gepflegt, die sich von ihren Vorbildern, von ihren Prägungen, jugendlichen, gymnasialen, studentischen nicht lösen können. Man braucht auch bloß die Odyssee zu lesen, um zu merken, dass es viel schönere Dinge gibt, und man braucht auch bloß Gravity's Rainbow zu lesen.
Was stört Sie an Kafkas Gesang der Sirenen? Können die Sirenen, Sirenen
nicht Schweigen sprechen? Der Sirenen.
Das Schweigen der Sirenen?
Ja, weil immer die Leute...
Die Sirenen verführen durch Schweigen in dem...
Sie verführen ja gar nicht. Das sagt mir, ist ja nur das Gerücht, das gegen das...
Aber sehen wir nicht in der Gegenwart, dass Gerüchte ausreichen, Menschen zu verführen, zu manipulieren, zum Konsumrausch zum Beispiel?
Ja, wir wollen da was dagegen tun. Und das kann man doch nur durch Vorbildhaftigkeit. Ich weiß, dass ich nicht in jedem Punkt vorbildlich bin, aber in einigen habe ich doch irgendwie Maßstäbe gesetzt. Und ich denke, zurück zu Pynchon, das ist halt der Kommandant von... Der Chef der ganzen Versuchs, Heeresversuchsanstalt Peenemünde ist am Anfang Major, komme nicht auf den Namen, und verwandelt sich plötzlich in einen Waffen-SS-Mann. Und dann entspricht natürlich genau der Tatsache, die nirgendwo ausgesprochen wird, schlauerweise im Roman, aber auf die der Leser offenbar kommen soll, dass eben schlagartig nach dem 20. Juli 1944 Himmler die ganze Versuchsanstalt übernommen hat, schlagartig.
Und der SS zugeschlagen hat.
Genau, das war... Obergruppenführer Dr. Hans Kammler, der Kommandant der ganzen Raketentruppe von Seiten der Waffen-SS. Und das hat sowohl für den Roman fundamentale Elemente, weil nämlich dann damit der Tod zum Herrn der ganzen vorher wissenschaftlichen Forschung wird und nun wird es eben Mord, Waffen-SS, und andererseits trifft es eben ins Herz der deutschen Geschichte hinein, dass im Lauf des Zweiten Weltkriegs die Waffen-SS sich alle Hightech unter den Nagel gerissen hat.
Und später haben die Amerikaner die Fachleute gern übernommen.
Ja, natürlich. Mit großen Dank. Die ersten Nachtsichtgeräte, mit denen heute, oder im ersten Irakkrieg, die beiden Divisionen Hammurabi und Hasdrubal in ein Nachtgefecht aufgelöst worden sind, weil die eben keine Nachtsichtgeräte hatten, die beiden Panzerdivisionen. Die ersten Nachtsichtgeräte, die waren in der Ardennenoffensive im Einsatz, weil die Deutschen nur noch die deutschen Panzer bei 30-facher Luft überlegen, wie soll man dann auch am helllichten Tag eine Panzerdivision oder auch nur ein Panzerregiment in Richtung Feind führen wollen. Man lernt in dem Sinn, dass man selber nachrecherchiert. Und dann kommt man plötzlich in ganz irre Zusammenhänge hinein, die es aber gibt. Und
vor einigen Tagen war zu lesen in der Zeitung, dass wahrscheinlich aus China ein Angriff im Internet auf Großbritannien geplant ist, dass Regierungsgebäude, Elektrizitätswerke, Wasserwerke etc. gestört werden sollen. Mhm. Das scheint auch,
ja,
also dass solche,
ja,
Bedrohungsszenarien sind überhaupt nicht neu, wenn man die Romane von Pynchon liest.
Nein, da stimmt ja auch mit Jacques Lacan überein, dass alle Erkenntnis etwas Paranoisches hat, la connaissance paranoïaque. Auf Französisch, also die Heldin Oedipa Maas in Crying of Lord 49, wird ja schon im Namen gesagt, dass sie eben eine Rätsellöserin ist, eine Paranoikerin, die wie Oedipus nach den Spuren ihrer selbst und ihres gestorbenen Lovers sucht und am Ende sich selbst entdeckt in Kalifornien. Und diese berühmte Stadt, die San Narciso, die Pynchon San Francisco und Los Angeles und so weiter zur Reihe an die Seite stellt, die zeigt sich auf den letzten Seiten des Romans einfach als Schaltplan. Sie hat plötzlich das Gefühl, die ganze Urbanistik dieser Stadt, die Straßen und Einzelfamilienanordnung, sieht eigentlich aus wie das Innere eines Transistorradios, also wie eine Platine. Und das habe ich versucht, ja mal in einem schon wieder von mir beinahe vergessenen Aufsatz klarzumachen, dass wenn Pynchon sozusagen at his best ist, dann schreibt er nicht mal Metaphern, also Vergleiche, die entweder durch das Wörtlein wie als Vergleiche markiert sind oder durch Weglassung des wie eben zur Metapher werden, aber eben doch bloße Metaphern bleiben, sondern Stadtplanung und Transistor-Schaltpläne sind eben in der Sache her verwachsen. Oder wenn Pynchon einen maltesischen Dichter während des Zweiten Weltkriegs imaginiert, der das gefühlsmäßige Auf und Ab zwischen tiefster Trauer und größter Freude bedichtet, dann gibt er einfach eine mathematische Formel an, die dafür sorgt, dass der Mund entweder nach oben lacht, wie im Comic, oder eben sie nach unten verzieht, die Lippen, und dann eben Traurigkeit ist. Und das schreibt er einfach als Cosinus Hyperbolicus an. Basta. Und dann kann man den Parameter A drehen und dann geht die Kurve nach oben oder man dreht den Parameter ins Negative ab, dann fällt die Kurve ins Depressive nach unten. Und das ist eben mehr als eine Metapher, sondern wirklich fast schon eine Animation der Stimmungszüge eines Menschen. Oder wenn in Gravity's Rainbow dieses berühmte Kilroy-Zeichnung dekodiert wird, dann kommt das auf eine Bandpassfilterfunktion hinaus, wenn Pynchon das entziffert. Es ist ganz merkwürdig, dass da sozusagen durch die Technizität dieser Metaphern das Metaphorische oder das bloß Metaphorische sich auflöst, sondern dass da so eine Art von Poiesis sich einstellt, dass der Roman das macht, was er beschreibt. Es gibt eine Zeitreise innerhalb von Against the Day, aber der Roman selber ist auch eine Zeitreise. Verstehen Sie, diese Schleife will ich beschreiben. Und wenn eben die berühmte Riemannsche Vermutung stimmt, dass die Primzahlen über die ganzen Zahlen hinweg so nach der Riemanns Hypothese, Vermutung, Gauss und wer noch ein Franzose, Laplace, die hatten einfach in unendlicher Fleißarbeit alle Primzahlen bis 1 Million hatte Gauss, glaube ich, so am frühen Morgen, wenn ihm noch nichts Großartiges einfiel, erstmal aufgeschrieben und dann eben diese berühmte Primzahlverteilungshypothese aufgestellt, dass sie ungefähr dem Logarithmus entsprechen. Es werden also immer seltener. Aber sie hören nie auf, wie ich schon Athlet bewiesen hatte. Und Riemann hat das noch zugespitzt. Und diese ist aber bis heute nicht, diese Vermutung wäre, der Beweis dieser Vermutung wäre wunderbar. Und wir wünschen ihn uns alle herbei, weil er die ganze Zahlentheorie vereinfachen würde und tiefste Eigenschaften der Mathematik und vielleicht eben auch des Universums preisgeben würde. Aber es ist einfach bis jetzt noch nicht bewiesen. Also ich glaube, alle nehmen an, inklusive meiner Wenigkeit, dass sie stimmt, die Vermutung. Aber es muss eben in der Mathematik alles bewiesen werden.
Können Sie die Vermutung nennen?
Ja, das ist jetzt, dass alle nicht-trivialen Nullstellen der Zeta-Funktion Realwerte von auf der imaginären Achse plus 1,5 liegen. Das haben sie jetzt für 3000 Zahlen überprüft und hat bis jetzt immer gestimmt, aber es ist kein Beweis, die Computer-Verifikationen.
Was hat das jetzt mit Pynchon zu tun?
Ja, weil das ist das mathematische Herzstück von Against the Day, bevor die Jasmin anfängt, rumzuvögeln und zu ficken und sich schwängern zu lassen auf eine ganz irrsinnig raffinierte Weise. Vorher ringt sie halt um dieses Geheimnis, wie alle Mathematiker, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach zum größten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, zu David Hilbert pilgern.
Ihr letztes Buch war
Musik und Mathematik.
Ja. Da schreiben Sie jetzt auch einen zweiten Band.
Das wird gerade fertig, jetzt wieder ein kleiner Baustein liegt. Zwei Bausteine liegen hier. Ich hätte fast gesagt, wenn ich das vor 10 Jahren geschrieben hätte, dieses Musik und Mathematik, hätte es mit Descartes angefangen und wäre dann eben so sehr nah an Pynchons Interessen gewesen. Jetzt bin ich erstmal rückfällig geworden im buchstäblichen Sinne, mit Homer und Pythagoras angefangen, aber freue mich natürlich, dass der mathematisch interessanteste Pythagoreer, Philodoros von Kroton, plötzlich mitten bei Pynchon auftaucht. Und das einzige Symbol, also der einzige Diagramm, der einzige Graphismus, ist schlicht und weg die Tetraktys. Man könnte meinen, er hätte von meinen also Preprint sozusagen was mitbekommen. Denn das Buch ist ja erst erschienen, quasi gleichzeitig mit Against the Day, aber ich habe ja seit 10 Jahren das schon mal öfter in Vorträgen oder kleinen Fachaufsätzen vorpubliziert.
Ist das dann das, worin Sie sich Pynchon so nahe fühlen? Also ich habe jetzt mal zwei Parameter. Der eine wäre die Paranoia oder sagen wir die Verschwörungstheorie, die ja ganz stark prägend sind für diese unendlich langen Romane wie eben Against the Day oder für Gravity's Rainbow. Und das andere, dass es keine Metaphern sind, sondern dass tatsächlich von der Technik her geschrieben wird, von den Medien, von dem, was Seinsgeschichte prägt und gestaltet. Das ist ja das, was auch Sie interessiert.
denke ich schon. Ich fühle mich selten so wohl und so produktiv angeregt, als wenn ich Pynchon lese. Natürlich, es gab, da ich mich in den mexikanischen Revolutionen in der Jahrhundertwende um 1900 nicht auskenne, waren das natürlich auch manchmal 100 Seiten lange oder so für mich Leerlauf, das betrifft, aber das ist natürlich für die Mexikaner und die Amerikaner absolut wichtig.
Wer sind die Akteure der Geschichte, wenn Verschwörungstheorien so wahrscheinlich erscheinen?
Ja, das wechselt eigentlich sehr. Die fröhliche Paranoikerin Ödipar und der sich völlig in nichts oder in Antiparanoia auflösende Tyrone Slothrop im Zweiten Weltkrieg, dieser amerikanische Lieutenant, Leutnant, oder diese erotomane Jasmin im Against the Day sind einfach inkompatible Wesen. Das ist auch erstaunlich, dass Pynchon nicht immer denselben Helden sozusagen oder denselben Typ beschreibt. Wenn man frisch kann man sicher sein, dass hinter all diesen Namen Gantenbein und Stillern, wie sie alle heißen, die heißen alle Max Frisch. Das ist so klar wie die Kloßbrühe oder ich weiß nicht.
Ich möchte noch mal gerne zu Pynchon zurück und zwar zu etwas, was Sie vorhin schon angesprochen hatten. Was Ihnen bei Kafka fehlt, ist die Erotik. Was bei Pynchon so massiv da ist, ist die Erotik, die sich ja auch in Gravity's Rainbow ganz stark mit so einer Raketenmystik verbindet. Also Slothrop schläft mit verschiedenen Mädchen und immer da, wo er zuletzt Sex hatte, schlagen die Aggregate ein.
Ja, in London.
Was ist das
für eine? Seine Erektionen sind sozusagen Orakel und werden auch dann von den britischen Geheimdiensten und Parapsychologen ja so auch ausgebeutet.
Von der weißen, wie heißt sie?
Weiße Visitation.
Visitation. Also Pynchon, ganz im Sinne dessen, was Sie gesagt haben, setzt einfach das Phallische der Rakete tatsächlich mit dem Phallus von Slothrop gleich.
Und zugleich bedenkt er die Streuung der Liebesakte und der Raketen, die denkt er zugleich als Poisson-Verteilung über London, also so wie es die Primzahlverteilung in der Mathematik gibt, gibt es auch Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Also beschränkt sich Psychoanalyse, Lacan, Primzahlverteilung, reale Geschichte, Technik und tatsächlich so etwas wie Liebe und Begehren.
Ja. Fragten Sie wie oder sagten Sie das als Antwort?
Ja, das tut es, oder? Das ist das, was Pynchon eben schreiben kann, dass er das alles zusammen denken kann und dass daraus auch noch tatsächlich ein Roman wird, etwas, was man lesen kann und lesen möchte.
Vielleicht ist das Wort Pattern an der Stelle angebracht, anstelle des Wortes Metapher, weil Patterns schließt ja so impliziert ja oder schließt ein, dass eine Vielfalt oder Vielzahl im Spiel ist, viele Raketeneinschläge, viele Mädchen oder Girls, mit denen Pynchon schläft, viele Punkte, die man in eine Poisson-Verteilung bringen muss und kann. Und dahinter das Problem der Vorhersage, also entweder Orakel eben bei den Griechen oder mathematische Vorhersage jetzt und die Tatsache, dass eben aufgrund des schrecklichen Monte-Carlo-Effekts eben nichts vorhersagbar ist, weshalb die Paranoia am Ende dann auch wieder in Antiparanoia umschlagen muss. Man kann eben mathematisch leider beweisen, dass es keine Garantie gibt, für ein bestimmtes Planquadrat in London, das am meisten bis jetzt, bis zum Tag November, sagen wir mal 1944 gefallen ist, dass dieses Planquadrat jetzt verschonter wird als andere Planquadrate. Diese absolute Ungewissheit, die aber trotzdem mit den Mitteln eben nicht der normalen Erzählliteratur bezähmt werden kann, sondern mit solchen mathematischen Modellen oder Pattern gedacht und ernst genommen werden kann, muss, wie sozusagen unsere illusionären oder imaginären Hoffnungen sich verstricken mit Aporien, die nur noch mathematisch oder eben militärgeschichtlich darstellbar sind.
Die Gebrüder Goncourt haben 1850 schon gesagt, die Literatur des 20. Jahrhunderts wird entweder verrückt oder mathematisch sein.
Ja, ja, schön. Es war eben eine Illusion, die selber 1900 auch aufgebaut hat, dass der Roman ernsthaft prognostisch werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das kleine Text von Emile Zola, der sich auf den großen Claude Bernard, den großen Physiologen des 19. Jahrhunderts, beruft und sagt, so wie die Medizin jetzt experimentelle Vorhersagen machen kann, im Sinn von Claude Bernard, so kann auch der Roman jetzt soziale Entwicklungen voraussagen. Und das ist aber alles ein Quid pro Quo. Das hat Zola geglaubt, dieser Begründer des Naturalismus. Es ist kein Romantext, experimental, sondern es ist ein Essay von ihm mit wissenschaftlichen Ansprüchen. Und das hat ja, das hat eben noch bis in diese, in diesen Nachkriegsrealismus, der Grass und Böll ja mit, so mit letzten sozialromantischen Spätfolgen ist es ja geblieben. Nicht? Die, wenn die Literatur die Wiedervereinigung schon nicht verhindern kann, dann muss sie wenigstens gegen sie ankämpfen. Das ist doch absolut lächerlich.
Verglichen mit Pynchon wirken viele Bereiche der deutschen Literatur betulich.
Ja.
Gemütlich.
Gemütlich. Sich einrichten im Desaster.
Das war das Gespräch mit Professor Kittler, Friedrich Kittler, Autor unter anderem der Bücher Aufschreibesysteme, Optische Medien, Unsterbliche. Das Gespräch führten Tanja Hohn und Christoph Brumme. Vielen Dank, Herr Kittler.